Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht oder wann immer ihr das auch hört. Ja, mein Name ist Micho, ihr hört den Dolphins Drive und wir nehmen zu einer Zeit auf, an der ich mich sehr freue, dass der Rico mit dabei sein kann. Hallo Rico.
Ja, grüß dich. Ne? Schön, dass das jetzt, also schön ist jetzt relativ, manche, ich weiß nicht, ob es irgendwer nicht schön findet, warum wir uns auch zusammenfinden, aber es ist schön auf jeden Fall gehört zu finden sozusagen und nicht nur über Instagram Reels auf unserem Instagram-Account zu Wort zu kommen.
Ja, liebe Dolphins-Gemeinde, wir haben uns heute hier versammelt, um über eine Umwälzung bei unserer Franchise zu reden, die gewaltige Auswirkungen auch auf die Zukunft haben wird. Ich glaube, das kann man sagen, denn ja, um es kurz zu sagen, wer es noch nicht mitbekommen hat, wir werden hier nicht über das Spiel gegen die Baltimore Ravens reden. Es geht heute um, ja, es ist ein Erdbeben, auf jeden Fall um die großen Umwälzungen, die gestern passiert sind. Nämlich Chris Greer, unser General Manager, wurde von Owner Stephen Ross entlassen. Und vielleicht erstmal der Fakt, der gute Mann war, wenn mich nicht alles täuscht, 26 Jahre, 24 oder 26, ich kann es mir nie merken, Jahre in unserer Franchise beschäftigt. In den ein oder anderen Funktionen, er hat sich richtig, richtig hochgearbeitet. Hat damals von dem Manager, den wir vorher hatten, namens Tenenbaum, hat er das Ganze übernommen. In einer verheerenden Situation und ist zumindest auch mit dafür verantwortlich, dass Miami nach Jahren dann wieder die Playoffs erreicht hat und auch eine gute Saison gespielt hat. So. Trotz allem war es ja in dieser Saison oder sehr offensichtlich, dass allmählich große Lücken in der Kaderplanung da waren. Und da stand Chris Greer nun mal in der Gesamtverantwortung. Oder Rico, nimmst du ihn da aus der Verantwortung raus?
Na, ich denke, man kann ihn da nicht aus der Verantwortung rausnehmen. Also sonst wäre er auch nicht gefeuert worden. Insgesamt ist es ja auch einfach so, also er war 26 Jahre, 2000 ist er bei uns als Scout angefangen, hat sich dann über Scout-Department Stück für Stück nach oben gearbeitet und ist jetzt eben seit 2016 unser General Manager gewesen. Und naja, ich habe ja mit dem einen oder anderen draußen Kontakt und eine Frage, die da so ein bisschen irgendwie bei mir jetzt so auch hängen geblieben ist, die ich gestellt habe, die nicht mir gestellt wurde, sondern die ich gestellt habe, war: Seit 2016, wie oft hatten die Dolphins denn ein Team, wo man vor der Saison gesagt hat, ja, damit haben wir eine sehr gute Chance, den Super Bowl zu gewinnen? Und man könnte jetzt den Case machen, dass das eine Saison der Fall war, vielleicht auch zwei, oder sagen wir mal, wir können uns auf anderthalb einigen. Und das ist einfach viel zu wenig, gerade wie das Ganze ja zustande gekommen ist und dass wir es nicht geschafft haben, eine Kultur zu etablieren, wo wir nachhaltigen Erfolg haben. Und natürlich fängt das immer auch mit, ist es einfacher, wenn du einen Franchise-Quarterback hast, der das Format eines Josh Allen, eines Patrick Mahomes hat. Aber es gibt ja auch andere Teams, die das über einen längeren Zeitraum schaffen, ohne eben diesen Quarterback zu haben. Genau. Und man muss auch sagen, Chris Greer ist seit 2000 bei den Dolphins und die Dolphins haben seit 2000 auch kein Playoff-Spiel mehr gewonnen. Also im Prinzip, ja, das liegt natürlich nicht an ihm. Und es liegt halt einfach daran, dass die Kaderplanung nicht gut genug war und auch die Spieler, die wir gedraftet haben, im Endeffekt dann nicht so eingeschlagen sind, wie sie hätten einschlagen müssen und wir viel zu wenig Picks hatten. Das ist im Prinzip die Kaderplanung, die ihm jetzt so ein bisschen auf die Füße fällt. Und einfach die Dünne des Kaders. Und das ist im Prinzip, wo er die Verantwortung dieses Jahr trägt. Und dadurch ist es jetzt halt dazu gekommen, dass man hat sich ja geeinigt. Ja? Also Ross und er haben gesprochen und dann haben wir gesagt, ja, nee, das ergibt alles keinen Sinn mehr. Wie ich es auch schon auf Instagram gesagt habe, das ist einfach aus dem Respekt, denke ich, gegenüber, wenn einer 26 Jahre bei dir arbeitet und die Familie Greer ist ja allgemein sehr sportbegeistert. Ich glaube, sein Bruder, der ist auch General Manager, aber ich meine bei den San Jose Sharks, also in der NHL, Nagel mich nicht drauf fest, wenn das jetzt nicht ganz korrekt ist, aber er ist auch auf jeden Fall General Manager. Ja, am Ende war es, denke ich, unausweichlich und wir haben ja schon länger damit geliebäugelt, dass eben sowas passiert.
Ja, wenn wir uns die Arbeit eines General Managers angucken, dann hat er ja nun mehrere Funktionen. Der ist für die Gesamtstrategie unter anderem verantwortlich. Er ist auch dafür verantwortlich, einen Coach zu holen. Darüber würde ich gleich gerne reden. Free Agents und um darum ein Team aufzubauen und für Vertragsgeschichten, Gehaltsstruktur. Aber er ist auch verantwortlich für Draftpicks. Und ich habe mir hier mal eine Liste rausgesucht von Draftpicks, die Chris Greer gehabt hat. Seit 2016 und würde ich einfach nur bitten, kurz immer was dann zu dem Draft ja zu sagen. Ich beschränke mich dabei immer auf die ersten drei Runden. Also, 2016 haben wir geholt Larry McTunzel in Runde 1 an Position 13, Xavier Howard an 38 und Kenyon Drake an 73 und wir sind hochgegangen für Leante Carew, den Wide Receiver, auf 86. Was hältst du von dem Draft? Tanzel, Howard, Drake und Carew.
Ja gut, ich meine, das ist natürlich, du hast vermutlich einen der, wenn nicht den besten, aber einen der Top 3 Left Tackle gedraftet in den letzten 10 Jahren. Das ist erstmal, aber muss man auch sagen, wie es dazu kam. Ne? Also es ist ja nicht so, dass...
Ja gut. Aber er ist das Risiko eingegangen mit der Gasmaske.
Ja.
Und auch, und natürlich hat Larry Tanzel nachher natürlich ordentlich noch Picks eingebracht.
Ja, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und das ist quasi auch der Move, der ihn überhaupt, denke ich, lange am Leben gelassen hat. Aber der Draft ist natürlich solide. Also du hast sehr gut sogar, weil du hast einen Left Tackle und einen Cornerback, was zwei der wichtigeren Positionen sind in der NFL, hast du geholt. Und man kann über das Ende mit Xavier Howard bei den Dolphins sprechen, wie man will, aber im Prinzip hatte Xavier Howard auch ein Jahr, wo er eigentlich Defensive Player of the Year geworden ist, was ihm dann nicht, der Titel wurde ihm ja nicht gegeben, weil TJ Watt ist es in dem Jahr geworden und im Jahr darauf hatte TJ Watt ein besseres Jahr, aber dann ist es ein anderer Cornerback geworden, der damals hier bei den Patriots gespielt hat. Alles kann ich mir immer ein bisschen drüber aufregen, weil es schade ist. Aber die beiden sind natürlich stark. Also wenn er in Runde 1 und Runde 2 mal so gedraftet hätte, hätten wir keine Probleme und wären ein Super Bowl Contender. Ja, und Kenyon Drake, okay. Und Carew, ja, das ist jetzt...
Der Carew war nichts, aber Kenyon Drake, wollte ich gerade sagen, war ich auch ein soliden Pick. 2017 dann hatten wir keinen First Rounder. Haben wir Charles Harris geholt. Und Requan Davis.
Ja, war nicht so solide, ne?
Also, ja, also über Charles Harris brauchen wir, glaube ich, nicht groß drüber reden. Requan Davis, ja. Ich überlege gerade, ob meine Liste tatsächlich korrekt ist. Aber egal wie, ich gehe jetzt einfach noch ein paar Spieler durch. Dann lassen wir die jetzt nicht nach Jahr. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob diese Liste wirklich korrekt ist. Bin mir nicht so sicher. Irgendwie habe ich da einen Verdacht. Hier steht plötzlich Charles Harris zweite Runde und Requan Davis dritte Runde. Das habe ich anders in Erinnerung.
Ja, Charles Harris war unser First-Round-Pick.
Ja, eben. So, dann kam Minka Fitzpatrick, der ja immer noch bei den Dolphins ist.
Ja.
Mike Gesicki. Und Kalen Ballard.
Na gut, ich meine, auch da, ne, Minka Fitzpatrick war stark. Ne? Da können wir nichts gegen sagen. Mike Gesicki auch solide. Wenn man das weitergeht, das ist das Jahr, wo wir auch Jerome Baker und Durham Smythe gedraftet haben und in Runde 7 Jason Sanders. Also der Draft war gut. Ja, also da kann man nichts sagen. Ja, also dazu noch Cornell Armstrong in Runde 6 als Rotational Player sicherlich nicht allzu verkehrt.
Dann haben wir Christian Wilkins geholt und meine Liste ist definitiv falsch. Denn wir stehen in der zweiten Runde an Position 39 AVG, Andrew Van Ginkel.
Nee. Also wir haben Christian Wilkins, Michael Dieter, Andrew Van Ginkel, Isaiah Prince, Chandler Cox und Miles Gaskin gedraftet. Christian Wilkins natürlich bombenstark, ja, auch da wieder gut. Michael Dieter hat sich in anderen Franchises besser entwickelt, als er dann weg von uns war, muss man einfach so sagen. Und AVG war halt einfach ein Stil. Ja, gerade mit Flores, das war.
Ist ja immer noch.
Ja, ist ja jetzt wieder richtig krasser Stil gewesen. Ja,
war. In dem Jahr haben wir damals noch Durham Smythe geholt.
Nee, das war das Jahr davor.
Gut, meine Liste ist halt nicht korrekt, den Namen werfe ich trotzdem ein.
Das ist okay. ich kann dann einfach mal weitermachen, weil ich habe die Liste hier vorliegen.
Okay.
2020 war dann der große Draft.
Ja, genau.
Mit Tua, Austin Jackson, Noah Igbinoghene, Robert Hunt, Raquan Davis, Brandon Jones, Solomon Kindley. Dann noch Jason Strawbridge, Curtis Weaver, Blake Ferguson und Malcolm Perry. So.
Ja.
Tua, kann man geteilter Meinung sein.
Das Thema würde ich heute gerne aussparen. Wir haben so oft über Tua gesprochen. Ja. Wir werden gleich noch über ihn sprechen, wenn es um die Zukunft geht, aber ja.
Ja, nee, also da kann man ja geteilter Meinung sein hinsichtlich, wie gut man ihn sieht. Ich denke, er hat bewiesen, dass er in einem System funktionieren kann. Das denke ich, das kann man ihm zugestehen und das muss man ihm auch zugestehen. Austin Jackson ist ein solider Right Tackle, vielleicht nicht das, was ich in der ersten Runde mehr wünsche. Noah Igbinoghene, der spielt bei Washington, hat er gut gespielt, kann man nichts gegen sagen. Robert Hunt dagegen war wieder ein richtig Bomben-Pick, bestbezahltes, einer der Top 5 bestbezahltesten Guards der Liga. Raquan Davis war dann, Brandon Jones war okay, und gut, über den Rest muss man dann nicht sprechen, aber das ist, man muss es auch im Anbetracht dessen sehen, dass das und der Draft danach im Prinzip zwei Drafts waren, die sehr entscheidend für die Franchise waren.
Ich würde aber sagen, dass der Draft maximal durchschnittlich war. Und das ist das Problem, ne?
Ja, der Draft war maximal durchschnittlich, wenn man das retrospektiv sieht, weil man eben mit zwei First-Roundern richtig ins Klo gegriffen, also mit Tua, das ist okay, ja, also man kann man mit Tua.
Die Experten waren sich vorab einig. Ja. Also ich möchte dazu sagen, ich werde ja gerne als Tua-Hater angesehen. Ich hatte Herbert vor Tua und ja, der Take ist gut gealtert, das heißt aber nichts, da ist immer auch Glück bei. Das heißt aber nicht, dass ich Tua für schlecht gehalten habe. Für mich war Tua jetzt kein Top-10-Quarterback, den ich damals Top-10 geholt hätte, aber Top-15 mit Sicherheit.
Ich meine, da müssen wir uns allgemein nicht viel vormachen. Tua war bei ganz vielen vor Herbert einfach, also bei der deutlich breiteren Masse. Ich fand es auch besser, dass wir Tua anstatt Herbert geholt haben. Das ist dann gereicht wie Milch. Das kann man definitiv so sagen. Das ist halt so. Aber ja, es ist wie es ist. Problem ist halt mit Austin Jackson und Noah Igbinoghene. Austin Jackson ist ein durchschnittlicher Tackle. Ja, das ist okay, aber an 18 willst du mehr als einen durchschnittlichen Tackle haben.
Ich finde Austin Jackson unterdurchschnittlich. Der ist nicht grottenschlecht, aber er hat lange Zeit grottenschlecht gespielt. Er hat lange gebraucht, um sich an die NFL zu gewöhnen. Und seine Leistungen sind jetzt vielleicht durchschnittlich.
Ja.
Aber über die gesamte Zeit hinweg gesehen doch unterdurchschnittlich. Und er hat im Grunde genommen ein besseres Jahr gehabt. Und ich würde sagen, drei schlechtere Jahre. Und jetzt ist so das Jahr, wo ich sagen würde, so von wegen, boah, da ist die gesamte Leinschicht, da ist er wieder unterdurchschnittlich. Deswegen würde ich ihn insgesamt unterdurchschnittlich bewerten.
Ja gut, das kannst du ja machen. Das ist ja auch okay.
Muss ich aber widersprechen.
Ja, es ist ja, im Endeffekt tut es nicht viel, ob wir jetzt sagen, dass er leicht unterdurchschnittlich ist. Also, ob er jetzt Tackle 15 ist oder Tackle 20, ne? Oder Tackle 22. Das macht den Braten nicht ultra fett in der Bewertung für diesen Draft, weil du willst halt einen Tackle, der irgendwo 12 oder, sagen wir, 10 oder besser ist, wenn du den dann 18 draftest. Das ist auch die Erwartungshaltung, die man da haben muss. Und insgesamt ist der Draft dann halt wirklich maximal durchschnittlich. Da hast du vollkommen recht. Dafür, wenn wir dann ins nächste Jahr gucken, da haben wir dann Jalen Waddle, Jalen Phillips, Jevon Holland, Liam Eckenberg, Hunter Long und Lanell Coleman und Garrick Dokes dann in Runde 7. Aber das ist dann halt schon wieder, also Jalen Waddle, müssen wir, glaube ich, nicht viel drüber reden. Jalen Phillips, unglücklich mit den Verletzungen, weil das ja überhaupt nichts mit dem zu tun hatte, weswegen er so fraglich war.
Jevon Holland. Gut, dass du das erwähnst, weil ich höre immer wieder, ja, Jane Phillips hat ja immer mit den Verletzungen zu tun gehabt, schon im College. Ja, nicht mit diesen Verletzungen. Es ist wirklich so, zwei komplett unterschiedliche Dinge. Und das ärgert mich immer, dass das in einen Topf geschmolzen wird. Ja. Aber das muss man mal so deutlich sagen. Er hatte im College eine Gehirnerschütterung in einem Spiel und eine Gehirnerschütterung bei einem Autounfall. So, und ansonsten hatte er mal ein kleineres Wehwehchen.
Ja, aber ansonsten ja, der hatte schon mehr Gehirnerschütterungen im College. Also das schon, da hatte er schon 3, 4.
Er hatte auch, die entscheidende war die von dem Autounfall.
Ja, wo er dann gesagt hat, erstmal ersetzen. Aber trotzdem, also das darf man nicht runterspielen. Das war schon signifikant. Also da war seine Karriere ja auch am seidenen Faden gehangen.
Ja, ja, das ist keine Frage. Aber es hat halt nichts mit seinen Knieverletzungen zu tun.
Nein, überhaupt nicht. Oder?
Das meine ich.
Ja, genau. Der Javon Holland war, ich denke, auch ein guter Safety. Dann Liam Eckenberg, das hat sich nicht so herausgespielt. Und Hunter Long tatsächlich, der spielt bei den Rams gar nicht so schlecht. Der ist halt bei uns nicht eingeschlagen. Aber der spielt bei den Rams, spielt er. Wenn bei den Rams jetzt, ich weiß nicht, wie der Starting Tight End jetzt bei den Rams heißt, aber wenn der ausfallen sollte, an alle da draußen, Hunter Long, Sleeper für Fantasy. Genau, aber das ist, du brauchst halt so drei von vier in diesen ersten zwei Runden. Und wenn du Hunter Long richtig entwickelt hättest, hättest du da vier Spieler gehabt aus 5 Picks, die wirklich überdurchschnittlich sind auf ihren Positionen. Ja, und das bringt dich nach vorne. Und das hat uns ja die Möglichkeit gegeben, im Jahr 2022 und 2023 Picks wegzugeben für Spieler wie Chubb, wie Hill, für Jalen Ramsey.
Ja. Ja, wir haben dann so Spieler geholt wie halt eben Cam Smith.
Ja, das ist... Wir können 22 und 23 mal zusammen durchgehen. 22, Channing Tindall, Eric Isokanma, Cameron Goody, Skylar Thompson. 23, Cam Smith, Devin Achane, Elijah Higgins und Ryan Hayes. Da ist 2 Drafts, wo wir genau einen Spieler von gebrauchen. Also, wo ein Spieler, Devin Achane ist natürlich mega, aber wenn du in diesem Feld bist, wo wir waren zu dem Zeitpunkt, dann müssen diese 4 Picks alle irgendwie relevant werden für deinen Kader. Und das ist eben nicht passiert. Und da habe ich nachher noch einen Take zu, gerade wenn ich Channing Tindall lese und Cam Smith. Da kommen wir dann aber, wenn wir über die Coaches sprechen, kommen wir da ein.
Ja. Ja, wie gesagt, Devin Achane. Und dann haben wir vorletztes Jahr unseren erstes Mal wieder einen First-Round-Pick gehabt. Da haben wir dann Chubb Robinson geholt, der tatsächlich gut eingeschlagen ist. Patrick Paul, der sich auch solide entwickelt. Und über die Rookies dieses Jahr möchte ich jetzt nicht den Stab brechen, es sind Rookies. Punkt.
Ja, wobei Kenneth Grant, muss man sagen, die letzten Spiele wirklich auch eine sehr gute Entwicklung gemacht hat. Mehr müssen wir mal gucken, ne? Da würde ich jetzt auch erstmal nicht zugeben.
Ja, aber auch da sage ich, es sind Rookies, die sollten mit Sicherheit Zeit haben.
Ja, 100%.
Wie würdest du jetzt insgesamt Greers Draft-Erfolg bewerten?
Nicht
ausreichend.
Also nicht ausreichend. Ich würde ihm ja natürlich jetzt keine 5 irgendwie geben, ne? Aber es ist nicht ausreichend, um nachhaltig mit dem, wie die Dolphins agiert haben, erfolgreich zu sein.
Und genau, er hatte letztendlich einen wirklich guten Draft. Einen wirklich guten. Er hat hier und da mal ein paar Treffer gelandet, aber insgesamt zu viele Nieten, gerade in den vorderen Runden gezogen, finde ich. Weil ich bin ja immer der Meinung, wenn du einen... Da wollte ich immer irgendwann noch mal ein Punktesystem für entwickeln. Wenn du einen Top 10, Top 5, also du gewinnst zwar den Draft in den hinteren Runden, aber das tust du auch nur, weil du in den vorderen Runden so genau Bescheid weißt, was für einen Spieler du kriegst, dass da eigentlich keine große Varianz drin ist. So, wenn du da so oft daneben greifst, so, das ist natürlich nicht Chris Greer selber, aber er ist auch mit für den Scouting-Prozess verantwortlich. Wenn du dann Spieler holst, die nicht von den Coaches gewollt werden oder die ganz einfach vielleicht ein Ceiling haben, aber sich einfach nicht dementsprechend entwickeln können, dann hast du da natürlich ein Problem.
Ja.
Ja. Und hinzu kommt, und das ist die andere Geschichte eines GMs, dass Chris Greer gerade als Tua da war, massiv Picks weggetradet hat für Spieler, die uns, wie eben Chubb Hill, du hast sie gerade eben genannt, Chubb Hill und Ramsey, die uns zum Contender machen sollten. kann diesen All-In-Einsatz, den kann ich nachvollziehen. Und den werde ich insofern auch nicht kritisieren, auch wenn ich kein Fan von sowas bin, werde ich das nicht kritisieren, weil ich sage von wegen, wenn du eine Chance siehst, dann musst du sie ergreifen. Das Problem ist, man hat, finde ich, bis auf diese eine Saison hat man relativ schnell gesehen, und das war ja noch nicht mal die ganze Saison, dass das nichts wird. Und trotzdem hat Chris Greer da intensiv weitergemacht. Er hat Spieler wie Bradley Chubb meiner Meinung nach, sowohl was die Pick-Kompensation als auch später, was das Gehalt angeht, deutlich überbezahlt. Und in Ramsey hat er meiner Meinung nach geholt, als es eigentlich schon zu spät war. Deswegen bin ich kein Fan von diesen Trades und da stelle ich ihm schlechtes Zeugnis aus. Das darfst du aber gerne anders sehen, Rico.
Also man muss ja gucken, wo die Dolphins waren. Und ich meine, wir haben alle gesagt, dass die O-Line Verbesserungen braucht. Ich glaube, das kann man jetzt als eines der Sachen nehmen, die worüber Chris Greer gestolpert ist, weil einfach die Basis für die Offense nicht lang genug gegeben war. Wir haben ja auch Terron Armstead gut bezahlt, der hat auch bei uns gut gespielt, sogar mehr Spiele gemacht, als wir von ihm erwartet haben. Jalen Ramsey hat gut gespielt, Tyreek Hill hat gut gespielt, Bradley Chubb hatte die Verletzung dann in der einen Saison, das war unglücklich. Also die Spieler, die geholt hat, das hat ja auch alles gepasst, aber wir waren einfach in der Breite nicht stark genug. Und das ist ja im Prinzip das, was das Problem ist. Wenn du so viel weggibst, dann hast du ein Problem. Und das ist im Prinzip der Unterschied zwischen einer Franchise wie den Miami Dolphins und den Philadelphia Eagles, weil Howie Roseberg es immer wieder schafft, mehr Picks zu generieren. Mehr Picks, mehr Möglichkeiten, Spieler zu holen. Und diese jungen Spieler, und wenn du mehr Picks hast, dann ist das ja auch, wenn du 50% Hitrate hast, also 50% der Spieler schlagen ein, dann macht es halt einen Unterschied, ob du 8-mal pickst oder ob du 4-mal pickst. Ja, sind zwei Spieler. Und wenn du das über 3 Jahre rechnest, sind das 6 Spieler. Und wenn du 6 Starter-Rotationsspieler weniger hast, dann ist das einfach massiv. Weil das sind die Spieler, die günstig in deinen Büchern stehen und die den Kader quasi aufbauen. Und dann, vielleicht kannst du nicht alle halten. Ja, vielleicht nicht. Aber entweder tradest du sie dann frühzeitig oder du kriegst Kompensationspicks. Ja, und da sind wir nie hingekommen. Und das ist das, wo man dann sagen muss, dass Chris Greer, und das ist ja auch da, wo man sagen kann, ist vielleicht auch, dass Chris Greer vielleicht noch dieses Mini-Fenster offen halten wollte. Und vielleicht, wenn wir gewonnen hätten, hätte es da vielleicht auch falsche Hoffnungen gegeben. Aber das hat unser Owner Stephen Ross vermutlich ein bisschen anders gesehen. Ne? Da sagt, naja, wir brauchen jetzt einen Umbruch. Ja? Und vielleicht war Chris Greer da nicht zu bereit. Und das ist, wie er den Kader zusammengestellt hat, ist ihm auf die Füße gefallen. Und dafür ist nun mal er verantwortlich. Selbst wenn Coaches ihm die Tür einrennen und sagen, ich will das, das, das. Nein. Es ist nicht die Aufgabe eines General Managers, dem Head Coach all seine Wünsche zu erfüllen. Und das ist im Prinzip, wenn wir da jetzt eine Brücke schlagen zu den Coaches, ist es einfach so, dass Chris Greer für mich persönlich keine eigene Handschrift hat. Und das ist für einen General Manager, ist es einfach gefährlich. Weil es war immer so das Gefühl, ja, da hat jetzt sich Mike McDaniel das, das, das gewünscht und dann haben wir das, das, das bekommen. Genau das Gleiche war bei Brian Flores der Fall und ich weiß nicht, ob es bei Adam Gase auch so war. Aber es ist, und das ist problematisch, weil als Head Coach, du bist der Coach eines Teams, natürlich guckst du dir auch andere Spieler an. Natürlich guckst du dir auch College-Spieler an, aber du bist kein Scout. Du bist nicht im Scouting-Prozess so drin, weil du eben den Großteil der Saison, ja, logischerweise irgendwie als Head Coach so ein paar andere Aufgaben hast. Ne? Und das ist im Prinzip, wo man die Grenze ziehen muss und wo man einfach auch sagen muss, da hat meiner Meinung nach Chris Greer ein schwaches Bild abgegeben, weil ich nicht sagen kann, für was eine Kultur oder für was eine Strategie oder für was steht Chris Greer. Das kann ich, der 10 Jahre war der bei den jetzt General Manager. Und ich kann dir nicht, ich kann es dir nicht sagen, Michael. Vielleicht kannst du es mir sagen.
Nee, tatsächlich kann ich dir das auch nicht sagen. Ich habe allerdings, ja, ich könnte dir eine Sache sagen, die wäre allerdings nicht positiv. Und zwar habe ich letztens einen interessanten Artikel gelesen. Da stand tatsächlich jeder größte Need von jeder Franchise drin. Kennt ja diese Listen, diese teilweise reißerisch aufgemachten Listen. Und Rico, wirklich mal eine Ratefrage. Was glaubst du, was bei Miami dort als größter Need stand?
Wann?
Das war letzte Woche, also vor der Entlassung.
Ach so. Ja, weiß ich nicht. Größter Need? Ich meine, inzwischen haben wir da viel, aber größter Need ist entweder Backfield oder halt O-Line, wenn man sagt, mit den Verletzungen und so.
Hätte ich auch gesagt, die Schreiber des Artikels haben sich für was anderes entschieden. Sie haben geschrieben, Cap Space.
Oh, ja, das.
Und das ist, und ich finde es gar nicht so verkehrt. Es fällt auch in Chris Greers Verantwortung. Das Cap-Management von Chris Greer finde ich katastrophal. Miami hat eine Saison lang mal richtig Cap-Space gehabt. Das haben sie mit vollen Händen ausgegeben. Ja. Und seitdem hangeln wir uns eigentlich, können Spieler nicht halten und hangeln uns im Prinzip von Off-Season zu Off-Season wieder. Wir haben ein massives Cap-Space-Problem. Ich glaube, wir sind sogar das Team mit dem wenigsten Cap-Space, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sind wir relativ weit unten, was den Cap-Space angeht, in der Liga. Und das vor einem Umbruch, vor einem massiven Umbruch, den wir tätigen müssen. Und das ist auch Schuld des Managers.
Ja, gut, aber das ist ja normal. Also ja, das Management des Cap-Spaces, da kann man sicherlich anderer Meinung sein. Ich bin auch anderer Meinung. Aber dass du vor einem Umbruch keinen Capspace hast, das sollte, weil du vor einem Umbruch solltest du im Prinzip versucht haben, den Super Bowl zu gewinnen. Na, also das haben wir jetzt nicht geschafft. Wir waren noch etwas weiter davon entfernt. Wir hatten im Prinzip Verletzungspech. Das, was bei den Rams funktioniert hat, hat bei uns nicht funktioniert. Okay. Ja, er hat es versucht. Cool. Hat nicht geklappt. Und so, wir müssen jetzt halt in den sauren Apfel beißen. Wir alle hätten eine Saison früher schon in den sauren Apfel gebissen. Ist einfach so. Die Dolphins haben sich dazu entschieden, das noch nicht zu machen. So, und natürlich wird es uns wehtun und es gibt einen Übergang und da werden wir weniger Cap Space haben und so weiter und so fort. Da muss man dann kreativ werden und da wird es dann auch Löcher im Kader geben, wo dann andere Spieler sich vielleicht zeigen können, alles gut. Aber das, also ich würde jetzt daraus würde ich ihm keinen Strick drehen, dass wir jetzt Capspace-Thematiken haben. Wir werden wahrscheinlich in kommende Saison das vielleicht größte Deadcap der NFL haben. Okay, auch das ist in so einem Umbruch, ist das vollkommen in Ordnung. Das hatten wir damals auch, als wir den ersten Umbruch gemacht haben. Da hatten wir auch dann viel Deadcap und dann hatten wir viel freien Cap. Das ist einfach der Gang, der normale Gang der Dinge. Und ja, also ich bin bei seinen, also der Tua-Vertrag ist im Prinzip das Sahnehäubchen obendrauf, was jetzt auch das so ein bisschen zum Umschwung gebracht hat, weil man darf Tua so viel nicht bezahlen. Manchmal bezahlt die Liga Spieler, weil sie einfach diese Spieler sind. Ja, es ist, das ist einfach so. Aber da hat er auch ein paar Verträge, wie gesagt, dieses Jalen Ramsey-Ding, dann bei Hill nochmal was oben drauf. Das sind alles Sachen, muss er nicht machen. Ne? Also da, nee. Und deswegen, da hat er einige Fehler gemacht, die auch zu dem geführt haben, was eben jetzt passiert ist.
Genau. Dann mal Butter bei der Fische. Wie würdest du denn Chris Greers Arbeit seit 2016, weil vorher können wir das, glaube ich, nur minimal beurteilen, bewerten? Insgesamt, das Big Picture.
Ja,
was stellst du für ein Zeugnis aus?
Es ist okay. Also es ist ja, er hat ja durchaus gute Zeiten gehabt und wir waren ein Jahr die beste Offense der Liga, ne, mit Mike McDaniel und cool, und wir waren mit Brian Flores die beste Defense der Liga. Hey, cool. Das sind ja alles Achievements, wo man sagen kann, hey, da ging richtig bei den Dolphins. Das Problem ist, wir sind halt ein Average Joe, ja, und das ist im Prinzip was viele frustriert und deswegen manche auch einfach sagen, hey, cool und oh, das ist doch alles toll und wieso können wir jetzt nicht 2 Jahre die Zeit nochmal wieder zurückdrehen und dann ist alles, warum, Tour hat doch so gut gespielt, wieso ist das jetzt nicht so? Und das, ich verstehe das, das ist einfach frustrierend, weil die Dolphins seit die in diesem Jahrtausend noch kein Playoff-Spiel gewonnen haben. Und das ist halt...
Seit 25 Jahren nicht mehr.
Ja, ich weiß nicht, ob es 2000 war oder 1999, 98, 2001. Ja, auf jeden Fall ist es doch einfach, und das ist das Frustrierende, dass wir immer dieser Durchschnitt sind, die, dann kommen wir mal ein bisschen nach vorne, ja, wie wir es jetzt gekommen sind, aber das ist nicht nachhaltig. Und das ist im Prinzip, wo ich sagen muss, Chris Greer hatte gute Jahre, Chris Greer hatte schlechte Jahre, insgesamt ist es dann 3 minus, 4 plus, vielleicht eher eine, ja, sagen wir 3 minus, weil er es geschafft hat, in seinen 10 Jahren einmal beste Defense, einmal beste Offense. Ich denke, das ist schon mal was wert. Das haben andere nicht geschafft, aber er hat im Prinzip keine Nachhaltigkeit bei den Dolphins reingebracht und er hatte keine eigene Handschrift. Eigentlich müsste man das dann nochmal schlechter bewerten, aber wie gesagt, ich glaube, bei den Dolphins, da gab es schon einiges, wo wir dann mal gesagt haben, boah, das ist doch cool und hier ist, das ist nice. Und das waren schöne Erinnerungen. Und dementsprechend muss man auch sagen, dafür war er mitverantwortlich.
Ja gut, ich sehe ihn tatsächlich etwas kritischer. Ich sag ich bin ja ein großer Fan von dieser Strategie Build to the Draft, das muss man auch ganz klar sagen. Und da hat er tatsächlich in meinen Augen einen wirklich guten Draft gehabt. 1 oder 2 solide, aber sehr, sehr viel schlechtere Drafts, was Miami natürlich die Zukunft gekostet hat. Er hat dann einen All-In-Button mit Blockbuster-Trades gedrückt. Da nennen wir eben Chubb, Hill und Ramsey, die auf die Zukunft der Franchise abzielten. Und zwar das Ganze zu einem Zeitpunkt, also in meinen Augen viel zu früh. Grundsätzlich bin ich, was die Nachhaltigkeit angeht und sowas, kein Fan davon. Das war so ein bisschen der Rams-Ansatz. Wir machen es einmal und wir holen dann den Super Bowl. Gut, kann man so machen. Haben wir nicht geschafft. Auch okay. Aber du hast gerade eben von der Nachhaltigkeit gesprochen. Das ist das, was die Rams gemacht haben. Die Rams haben dann gesagt, okay, alles klar. Wir bauen wieder neu auf und sind dann wieder nach oben gekommen. Das hat eben Greer nicht bei uns versucht, sondern Greer hat in der irgendeiner Annahme das, und das sage ich bewusst so in der irgendeiner Annahme, denn wenn selbst wir das so ein bisschen sehen, dann sollte das auch ein GM eigentlich sehen, weitergemacht. Also da nenne ich zum Beispiel schon den Ramsey-Trade, der ist meiner Meinung nach schon eine Nummer, ja, zu viel. Ich meine, er hat auch noch andere Free-Agency-Flops gehabt, die braucht man jetzt aber nicht alle aufzählen, die gibt's in jeder Franchise. Aber das rechne ich ihm halt negativ an. Und hinzu kommt, dass in meinen Augen das Cap-Management eine Katastrophe ist. Du hast ein Tour überbezahlt, du hast aber auch andere Spieler überbezahlt und hast immer mehr, und das ist das, was ich mit dem Cap-Space meine, du hast immer mehr in die Zukunft verschoben und zwar länger, als es nötig war. Du bist, was den Cap angeht, fast schon, ja, auch da weiß ich übertrieben, aber du bist eigentlich fast schon in die Saints-Richtung gegangen. Und deswegen stelle ich ihm da ein sehr schlechtes Zeugnis aus. Vor allen Dingen, du hast es vorhin deutlich gesagt, er ist nicht dazu da, um dem Coach jeden Wunsch zu erfüllen. Und dieses Thema O-Line, auch da, Chris Greer, muss man eigentlich sagen, hat in seinem kleinen Finger mehr Football-Sachverstand als hier alle vom Dolphins Drive zusammen. Ja, und dann aber ganz einfach die O-Line so zu vernachrichtigen, die für einen Spieler wie Tua sehr, sehr wichtig ist. Das alles rechne ich ihm tatsächlich sehr, sehr negativ an. Und wenn ich das Positive dagegen rechne, den Tunsil-Trade, den guten Draft, dass wir ein Jahr lang tatsächlich auch eine Offense auf den Platz gestellt haben, die super ist, wo er mit dem Trade für Hill natürlich was für getan hat, also nicht ganz schuldlos ist, dann reicht das in meinen Augen aber nicht aus, um ihn über einen D-, also 4- oder sowas, 4 bis 4-, und besser würde ich seine Arbeit tatsächlich nicht bewerten. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich persönlich entscheiden. Jetzt wird er erstmal.
Ja, aber eine Sache noch dazu.
Ja, mach ruhig.
Und das ist ja eigentlich das, was man sagen muss. Selbst eine 3 ist in der NFL nicht ausreichend, um nachhaltig Erfolg zu haben. Ne? Also, dass wir das mal festhalten. Selbst wenn du so eine 3 hast und im Durchschnitt als General Manager bist, da muss der Rest, dann musst du Glück haben, die richtigen Coaches und so weiter zu finden und ein Coaching-Department haben und einfach nur ein Manager sein und ohne eigene Entscheidung, sondern dich von anderen so beraten lassen, dass alles funktioniert, dann bist du aber, dann siehst du nach außen aber auch schon wieder aus wie ein guter GM. Wenn du eine Dreiernote hast als General Manager in der NFL, bringt das die Franchise in der Regel nicht weiter. Das wollte ich nur nochmal gesagt haben.
Ja, das würde ich so unterschreiben. Jetzt übernimmt erstmal sein ehemaliger Assistent, Champ Kelly. Der soll das aber wohl nicht über die Saison hinaus machen. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin im GM-Game zu wenig drin, um jetzt beurteilen zu können oder eine Prognose abzugeben, wen man da holen sollte. Ich weiß nicht, Rico, hast du da einen Namen, den du favorisierst?
Also einmal kurz erstmal Champ Kelly. Das ist relativ interessant. Der ist angefangen bei den Broncos 2007 als College Coach, war dann hat sich hochgearbeitet, war dann Assistant Director of Personnel, war dann bei den Chicago Bears Director of Pro Scouting und wurde dann auch dort weiter nach oben geschoben. Und das war die Zeit 2015 bis 2021 oder so. 2022 wurde er bei den Raiders unter Vertrag genommen und er hat letztes Jahr, war es letztes Jahr? Oder war es, nee, 2023, wurde ja der GM der Raiders gefeuert. Und da hat er das auch schon gemacht. Was jetzt interessant ist, da kommen wir dann gegen Ende der Folge noch drauf, das war aber auch zu Halloween. Damals war Halloween aber schon die Trade-Deadline vorbei. Das ist jetzt nicht so der Fall. Und er soll das erstmal interimsweise die Position haben. Ob er die Möglichkeit bekommt, auch sich vorzustellen, das wird man jetzt sehen. Er hat auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit, sich ins Schaufenster zu stellen, nicht nur für die Dolphins, sondern für alle Teams, weil er im Prinzip jetzt dann natürlich auch noch Möglichkeiten hat. Und jetzt hast du mir noch eine Frage gestellt, ob ich irgendwen bevorzugen würde. Na?
Ja, aber ich kenne so eigentlich keinen Namen, gerade auf dem freien Markt keinen Namen, habe mich damit auch tatsächlich nicht mit deinem Namen intensiv beschäftigt. Deswegen die Frage an dich, ob du da jemanden auf dem Zettel hast. Wenn nicht, dann so.
Es gibt sehr, sehr viele. Weil es gibt sehr, sehr viele Assistenten und so weiter und so fort. Und jetzt ist meine Vorgehen wäre, ich gucke mal bei den Franchises, die gut laufen. Ne, wo man sagen kann, hey, das sind gute, die sind gut geführt und da geht wirklich was vorwärts. So, da könnte man zum Beispiel Alec Hallaby, das ist der Assistant General Manager der Philadelphia Eagles, nennen. Oder Adam Berry, der Vice President of Football Operations and Strategy von den Philadelphia Eagles. Wenn ich dann zu den 49ers gucke, wo ich sagen würde, das ist auch eigentlich per se eine gut geführte Franchise, da hätten wir Josh Williams, der ist Director of Scouting and Football Operations. Und dann Frage Buffalo Bills. Terrence Gray, der Assistant General Manager, wäre eine Überlegung. Green Bay Packers. John Eric Sullivan, Vice President Player Personnel. Und theoretisch LA Rams haben wir auch noch den John McKay, das ist der Assistant General Manager. Oder Mike Greenberg, der Assistant General Manager bei den Tampa Bay Buccaneers, die ja in der vergangenen Zeit auch einiges an Erfolg haben aktuell. Und das Problem ist, dass man beim General Manager noch viel weniger weiß, was der genau gemacht hat. Und ich habe euch jetzt mal eine Liste hier gegeben und ich habe die jetzt bei der Sports Illustrated. Da sind auch noch mehr Namen drauf, aber ich wollte jetzt nicht alle aufnennen, weil ich bei manchen auch sage, so, na, ich würde jetzt nicht unbedingt jemanden von den, vielleicht von den Chargers oder den Giants holen. Bei den Bears bin ich aktuell noch so ein bisschen, weiß ich nicht. Aber das sind ja, da würde ich hingucken. Wo sind denn Teams erfolgreich? Und wo gibt es Manager, die eine Handschrift haben, wo man vielleicht sagen kann, okay, da sollen doch Leute gelernt haben, wie es funktioniert und wie es weitergeht. Und das sind im Prinzip, da muss man dann gucken. Und es gibt auch noch, da ist ein Longshot, der ist auch ehemaliger Beatwriter bei den Dolphins gewesen. Auch ein People of Color. Ich komme gerade nämlich, der ist NFL-Analyst. Inzwischen, ich komme gerade nämlich nicht drauf auf den Namen. Aber es gibt.
Armando Salguero? Nee, die meinst du nicht?
Nee. Okay. Ich komme gerade nicht drauf. Aber es gibt einige Namen. Ich persönlich würde halt, ich wiederhole mich, zu den Franchises gucken, die in den letzten Jahren gut und erfolgreich in der Kaderplanung geführt wurden und wo man auch eine klare Handschrift irgendwie von dem General Manager oder eine Idee von dem General Manager hat und wo man sagen kann, ah, da steht vielleicht ein bisschen mehr dahinter. Wie gesagt, da würde ich zu den Eagles auf jeden Fall gucken, ne, weil das ist ziemlich ein Paradebeispiel. Die 49ers, bei den Packers auf jeden Fall auch, bei den Rams sowieso, gerade wie die jetzt diesen Rebuild geschafft haben, ne, und die waren ja die ganze Zeit kompetitiv. Chicago Bears kann man im Auge behalten, Tampa Bay Buccaneers sollte man auch schauen und ja, Buffalo Bills, ich denke, die haben auch keinen schlechten Job gemacht hinsichtlich der Kadergeschichte, aber auch da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil die eben natürlich mit Josh Allen einen Quarterback haben, der auch sehr, sehr viel übertüncht.
Wie gesagt, Champ Kelly übernimmt jetzt erstmal und egal, ob er bleibt oder ob wir jemand anderen bekommen, dann rückt das Thema Coach in den Mittelpunkt. Und man sagt oft, dass ein Coach oder ein neuer GM auch seinen Coach haben will. Und ein neuer Coach will dann meistens auch seinen Quarterback haben. So, jetzt weiß ich zufälligerweise, dass wir, was Mike McDaniel angeht, einer ähnlichen Meinung sind. Aber das jetzt mal beiseite gelassen. Ist die Entlassung von Chris Greer das Ende für Mike McDaniel und das Ende von Mike McDaniel das Ende von Tua? Bei uns?
Muss nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, also dass es das Ende ist. Aber das ist eine Sache, ich finde das erstmal positiv, dass Mike McDaniel noch da ist. Und das hat zwei Gründe. Zum einen finde ich ihn gut. Zum anderen ist es aber auch eine Sache, wo ich einem neuen General Manager, wenn ich Stephen Ross wäre, die Franchise in die Hand gebe und sage, du darfst die Entscheidung treffen, wie du es für richtig hältst. Dafür habe ich dich geholt. Und wir haben ein Problem, wenn Stephen Ross sagt, Mike McDaniel muss bleiben, weil dann hast du ein riesengroßes Problem. Dann kriegst du auch keinen guten General Manager. Sondern das ist im Prinzip auch schon wieder so ein Goodie, wo du sagst, hey, der ist jetzt erstmal Trainer bis zum Ende der Saison, aber die Geldbörse ist offen. Wenn du sagst, das ist nicht der richtige Coach für die Zukunft, dann trennen wir uns davon. So, das ist das Erste. Dann hast du nach Tua gefragt. Da muss man gucken. Sagt der General Manager, mir ist das scheißegal, er macht den Russell Wilson. Ne? Einfach, Dead Cap ist wie es ist. Ne? Tua geht von Bord. Oder welchen Ansatz fährt der neue General Manager? Ja, worauf liegt der Wert? Sagt er, ich möchte erstmal den Kader in der Breite aufbauen oder halt da verbessern, wo er stark verbesserungswürdig ist. Also im Prinzip zum Beispiel O-Line, Backfield und so weiter, also Cornerback, Safeties. Will ich das erst machen? Oder möchte ich gleich mit dem Splashy-Thema anfangen? Ich für meinen Teil sage, unser Kader sollte wahrscheinlich erstmal in der Breite wieder gut aufgestellt werden. Also dass wir die Picks nicht unbedingt den ersten Pick gleich in den Quarterback setzen. Kann man machen. Also ich hätte damit per se kein Problem. Ich sehe nur den Kader jetzt nicht in der Situation, weil ich weiß, wie der Kader 2019 war, als wir, oder 2020 war, als wir Tour gedraftet haben. Und ich möchte das nicht nochmal erleben. Aber natürlich, wenn der Quarterback dann besser ist und nicht aus so einer schweren Verletzung kommt, dann ist das wieder was anderes. Das sind viele Fragezeichen. Na, wie man jetzt merkt, weil ich viele Möglichkeiten aufzähle, es wird langfristig, denke ich, für Tour dünn werden. Das möchte jetzt jeder für sich selber bewerten, weil wir haben da oft genug drüber gesprochen. Und ich denke, auch für Mike McDaniel wird es verdammt dünn. Man muss überlegen, was könnte der neue GM mit Mike McDaniel zusammen erschaffen, damit es dann doch irgendwie funktioniert, damit es diese Themen halt nicht gibt, Disziplin und so weiter und so fort, oder ist das Kind schon in den Brunnen gefallen? Und das wird man jetzt auch sehen. Wir werden bis zum Saisonende jetzt sehen, wie sich das Team verhält. Und wenn das Team absolut Dogshit, und entschuldige diesen Ausdruck, Dogshit spielt, dann hängt das auch mit Mike McDaniel zusammen, und dass Mike McDaniel dann wirklich im Prinzip, dass da auch kein Feuer mehr entfachen kann, und dann ist Mike McDaniel auch für einen neuen General Manager aller Voraussicht nach nicht mehr zu halten. Wenn das Team sich jetzt nochmal aufraubt und wirklich kämpft, ja, und auch das Spiel gegen die Ravens, also ich sehe ja das Feuer von Mike McDaniel und ich sehe auch, woran das an manchen Punkten gelegen ist, warum das am Ende so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Aber da noch ist, es brennt noch Licht, ja? Die Frage ist, brennt das Licht am Ende der Saison noch? Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht mehr brennt, eher höher, als dass es noch brennt. Aber ich würde es nicht ausschließen. So sehe ich das.
Ja gut, ich glaube auch, dass es für Mike McDaniel dünn wird, weil, wie gesagt, ein GM halt eben einen neuen Coach haben möchte. Und ich glaube, das Problem ist, dass Mike McDaniel schon gezeigt hat, also nochmal zur Erklärung, ich habe es oft genug gesagt, ich halte Mike McDaniel für einen hervorragenden Playdesigner, für einen hervorragenden Playcaller. Und glaube dementsprechend, dass er den Gameplan immer perfekt um Tua herumgebaut hat und glaube, dass Tua, wenn das halt eben nicht sein kann, also wenn das nicht mehr sein kann, dass dann auch ein neuer Coach mit Tua nicht wird viel anfangen können und dass ein neuer Coach auch sagen wird, okay, auf Dauer möchte ich aber meinen Quarterback haben. Ob wir jetzt direkt Tua traden oder sowas, ich bin aber der Meinung, dass das Ende von Tua durch die Entlassung von Chris Greer tatsächlich auch absehbar damit ist, jetzt unabhängig von Leistung oder sonst noch was. Aber Kader ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja jetzt noch ein wichtiges Datum vor der Brust, nämlich den 4. November, das ist die Trade-Deadline. Und das muss jetzt Champ Kelly machen. Und ich habe jetzt schon gehört, dass einige Namen, die kursieren, wo angeblich Miami auch schon Trade-Anfragen bekommen hat, und auch da würde ich dich gerne jeweils mal kurz um deine Meinung bitten. Fangen wir an mit zwei Spielern, für die wir angeblich Trade-Anfragen bekommen haben. Oder nein, für die wir Anfragen bekommen haben. Nämlich Matthew Judon und Rasul Douglas. Rico.
Ja, ich würde.
Was hältst du für eine faire Kompensation oder was? Und was würdest du zu einem Trade sagen? Oder zu einem Geschäft, wie auch immer?
Also allgemein muss man immer sagen, es ist immer, die Dolphins sollten für jedes Telefon, also es gibt wenige Spieler in dieser Liga, wo man den Hörer direkt wieder auflegt. Ja, das sind so ein Patrick Mahomes, das ist ein Josh Allen. Da legst du den Hörer einfach wieder auf. Da sagst du schönen Dank, dass du angerufen hast, aber nee. Bei allen anderen kann man den Hörer mal in die Hand nehmen und sich das anhören. Ja, das nur mal per se, weil das wird noch wichtig für die ein oder andere Frage bei dem Spieler, bei einem anderen Spieler, die du mir vielleicht noch gibst. Matthew Judon, das ist ja schon länger Thema. Ja, Matthew Judon, ich denke, das ist so, hey, wir kriegen einen 6-Runden-Pick für einen 7-Runden-Pick. Oder wir kriegen 7-Runden-Pick oder so. Ähnlich wird es bei Rasul Douglas sein. Auch wenn, ich finde, der spielt gar nicht so schlecht diese Saison, aber natürlich, wenn du dafür jetzt, also wenn du für Rasul Douglas einen 6-Runden-Pick bekommst, ähnlich wie bei Matthew Judon, ja, dann mach so. Also, wieso nicht? Also, die Frage ist halt wirklich, was willst du noch erreichen? Und wie sieht das mit den Büchern aus? Wie sieht das mit dem Cap-Space aus? Ja, also, ich fände es nicht cool bei Rasul Douglas, weil er uns wirklich hilft, aber ja, Matthew Judon ist halt wie es ist, ne? Und bei Rasul Douglas ist halt auch nur, ich glaube, der hilft uns mehr als der Pick, den wir bekommen würden. Ja, das ist so ein bisschen das Thema. Hilft uns das langfristig? Ja, ist bei beiden Themen, ob er jetzt bei uns spielt oder ob wir jetzt einen Late-Round-Pick für bekommen. Ich glaube, das macht den Braten nicht fett.
Ja, wobei ich auch immer das Argument Cap-Space noch mit in den Raum werfen möchte. Je nachdem, was ist. Und wenn du ihn nach der Saison eh abgibst und so weiter, und wir uns für die Zukunft aufstellen, das sind so die Fragen, die, finde ich, dazu auch immer zugehören. Aber finde ich eine valide Beurteilung. Bleiben wir im Defensive Backfield. Einen anderen Namen, den ich jetzt so nicht gehört habe, den ich aber gerne in den Raum werfen möchte, ist Micah Fitzpatrick.
Doch, gibt's. Also, habe ich schon gehört. Also, welches Team war das denn? Ah, oh, jetzt komme ich nicht
drauf. Steelers?
Ja, ich denke. Wäre witzig. Nee, ich weiß es nicht, aber klar, das habe ich ja doch bei dem Trade gesagt. Wenn wir jetzt dafür mehr bekommen, dann sollte man Micah Fitzpatrick abgeben. Kann Micah Fitzpatrick für uns für 2-3 Jahre noch ein Baustein sein in dieser Defense, um sie zu stabilisieren hinten? Auch das. Und da muss man jetzt dafür bräuchte man dann schon eine gute Kompensation, weil ansonsten ist Micah Fitzpatrick trotz seines fortgeschrittenen Alters, in Anführungsstrichen, ne, trotzdem noch ein Baustein, um den man junge Spieler aufbauen kann. Und das sollte man definitiv nicht vernachlässigen. Aber klar, wenn das Angebot passt, dann kann man den auch abgeben.
Okay, ich sehe tatsächlich so, dass Micah Fitzpatrick für uns weniger ein Baustein ist, auch wegen seiner Führungsqualitäten. Aber was würdest du denn sagen? Was ist ein realistischer Trade-Value? Erstens, was glaubst du, was man realistisch für ihn bekommen könnte? Und ich meine jetzt nicht irgendwelche verzweifelten Moves, so aller des ehemaligen Texans-GMs oder sowas, sondern wirklich realistisch. Und was wäre eine Kompensation, mit der du zufrieden wärst?
Ja, das ist jetzt... Also wir haben ja einen 5-Runden-Pick bekommen für Minka, also mit Minka Fitzpatrick, und haben Jalen Ramsey, Jonnu Smith und 7-Runden-Pick abgegeben.
Und wir haben Minka Fitzpatrick ja noch teuer verlängert, ne?
Nee, wir haben ja nur Geld umgeschichtet. Also teuer verlängert haben wir da gar nichts. Also, da ist nichts. Also, da wurden halt nur das Geld in die Garantien geschoben.
Dementsprechend Trade für uns teurer. Und es wurde verlängert.
Verlängert wurde der Vertrag actually nicht, nein.
Also, nee, echt nicht? Okay, da habe ich das komplett falsch im Kopf. Ja, dann entschuldige ich mich.
Weil das ist für viele auch immer noch so ein bisschen undurchsichtig, weil ich glaube, ich habe da auch sehr lange sehr verwirrt, aber der Cap Space nächstes Jahr ist relativ hoch. Problem ist, dadurch, dass ich hier in Good Old China sitze, bekomme ich die genauen Daten gerade nicht. Nichtsdestotrotz, wenn wir da halt so einen Mid-Round-Pick für bekommen, ist das vollkommen cool, ne? Also wenn ich da einen Drittrunden-Pick für bekomme, oder einen frühen Viertrunden-Pick, ne? Ein früher Viertrunden-Pick ist immer Anfang 100er, da bekomme ich einen soliden Guard, da bekomme ich einen soliden Safety, ne? Also da bekomme ich keinen Superstar wie ein Micah Fitzpatrick und Kyle Hamilton, da bekomme ich aber durchaus einen Spieler, der mir in der Breite definitiv weiterhelfen kann. Und da sage ich, dann ist das vollkommen in Ordnung.
Okay, kommen wir zu dem nächsten Namen. Bradley Chubb.
Ja, ich denke, Bradley Chubb wird getradet. Frage ist, ob es ein Viert- oder ein Drittrunden-Pick wird oder wie der Deal genau aussieht. Also, das ist, denke ich, das, was man da bekommt. Ich hatte auf Instagram, hatte ich unsere Zuhörenden gefragt. Einige haben da auch geantwortet. Und zwei Drittel hatten gesagt, ein Viertrunden-Pick ist zu wenig. Ein Drittel hat gesagt, passt. Also ich denke, in die Richtung wird es aber auch realistischerweise gehen. Es sei denn, irgendwer sagt, okay, wir irgendwie ein Viert- und ein, oder zwei Viertrunden-Picks oder ein Drittrunden-Pick und ein Sechstrunden-Pick oder so. Aber ja, ich denke, in dem Bereich wird es sich aufhalten.
Ich glaube halt auch, dass es ein Viertrunden-Pick werden könnte, und ich wäre damit auch zufrieden. Warum? Er hat seine Verletzungshistorie. Er ist im Moment bei uns der konstanteste und beste Passrusher, was die Produktion angeht. Das muss man so deutlich sagen. Und wenn er wechseln, also um mehr, man muss ja überlegen, wofür ist die Trade Deadline? Die Trade Deadline ist dafür, für Teams, die sich Hoffnung machen oder Contender sind, um noch die letzten Lücken zu schließen. Und was kann Bradley Chubb bei so einem Team sein? Eine solide Nummer 2 oder eine High-End Nummer 3, glaube ich, im Pass Rush. Das schafft er. Und dann muss man sich gucken, wie viele Teams sind das, die genau diese Position, auf dieser Position den Need haben und dann zu Bradley Chubb gehen könnten. Und wenn ich das insgesamt so sehe, glaube ich, dass da die Konkurrenz gar nicht so groß sein wird, und der Need, weil es auch Alternativen gäbe, wahrscheinlich auch gar nicht so riesig wird, so dass ich deswegen von einem Viertrunden-Pick ausgehe. Und ich wäre damit auch einverstanden.
Ja, nee. Also ich glaube schon, dass da mehr geht, gerade auch bei der Qualität eines Chubbs. Und also es gibt genug Teams, die sich da noch Hoffnung machen und gerade auch dabei sind oder noch Pass Rush brauchen. Also da würde ich mir, es gibt zwar einige auf Edge, ja, aber da würde das Argument würde ich da nicht allzu geltend machen. Also da, das sehe ich noch ein bisschen anders. Da ein 5-Runden-Pick, das wäre, da würde ich sagen, Champ Kelly hast du so ein bisschen einfach nur gehandelt, weil du handelst.
Also ich habe 5-Runden gesagt, nicht 5-Runden. Ich habe gerade 5-Runden bei dir verstanden.
Was hast du gesagt?
4-Runden-Pick, nicht 5-Runden.
Okay. Ja, 4. Wäre okay. Okay. Ne?
Ich habe ja,
gestanden und dachte so,
Das merke ich gerade. Gut, kommen wir zu seinem kongenialen Partner Jane Phillips.
Ja, Diskussion haben wir intern schon geführt. Ich bleib dabei. Ich hätte gern einen Second-Round-Pick dafür, für Jalen Phillips. Einfach weil die Zahlen, er kann ein sehr, sehr guter Pass-Rusher sein. Er hat ähnliche Verletzungsgeschichten wie Chubb. Er hat nicht den Draft-Pedigree wie Chubb und er hat ein paar Sacks weniger. Ja, das muss man anerkennen. Deswegen gibt es auch nicht einen First-Rounder und noch was obendrauf, sondern also wir haben ja einen First, einen Fifth und einen Running Back, glaube ich, noch oben drauf gegeben, sondern dann ist halt ein Second Runner. Und alles andere finde ich auch. Die Frage ist natürlich, er muss bezahlt werden, das musste Chubb damals auch. Also die Situation ist dazu nahe eigentlich genau identisch. Frage ist halt, was würden die Dolphins ihm bezahlen? Und da kommen wir zum Thema Cap Space und hast du nicht gesehen. Und ich denke, dass Jalen Phillips einen guten Vertrag bezahlt würde. Das heißt, wir würden einen Compensatory Pick wahrscheinlich sowieso bekommen, wenn er geht. Und dementsprechend sollte dann da jetzt schon mehr bei rumkommen. Weil ansonsten lasse ich den noch so lange laufen. Und entweder bekomme ich einen Third- oder Fourth-Rounder Compensatory Pick oder er verlängert sogar bei mir. Dementsprechend ist das für mich ein Second-Rounder.
Gut, auch da komme ich wieder mit dem Argument Trade Deadline und wo hilft Jalen Phillips wirklich weiter? Wenn Bradley Chubb in seiner derzeitigen Form halt bewiesen hat, was er sein kann, ist es bei Jalen Phillips mehr das Ceiling, das du bewertest. Das bringt dich aber bei der Trade Deadline nicht wirklich weiter. So, sondern das ist dann eher Jalen Phillips eher was für nächste oder übernächste Saison. Ja, glaube ich, du holst dir als Contender nicht unbedingt, also wenn du einen Jalen Phillips holst, holst du ihn nicht als Nummer 2 oder High-End Nummer 3, sondern holst du ihn als Rotationsspieler im Moment, glaube ich, in dieser Saison. Langfristig gesehen mit Sicherheit anders, aber es geht mir bei der Trade-Deadline um die Kurzfristigkeit und deswegen glaube ich tatsächlich, dass sein Wert geringer ist als von Chubb. Ich glaube, dass man ihn dann tiefe 4. Runde für traden könnte, wenn es um die Trade-Deadline geht. Und nur darüber will ich heute sprechen. Aber ich wäre damit nicht zufrieden. Und meiner Meinung nach hat Jalen Phillips ein zu hohes Ceiling, als dass du ihn für eine geringe Kompensation auch für einen 2-Runden-Pick abgeben solltest. Sondern Jalen Phillips sollte einer der Bausteine sein, mit denen du deine neue Defense aufbaust. Er wird vielleicht nicht der Spieler sein, der in 5 Jahren noch der Top-Pass-Rusher in deinem Team ist. Das mag sein. Aber für die nächsten 3-4 Jahre glaube ich, dass er ein Ankerpunkt sein kann. Und deswegen wäre ich nicht bereit, ihn da zu traden. Aber Rico, du siehst das natürlich mit dem Trade-Wert zu Trade-Wert-Line ganz anders.
Ja, teilweise schon. Weil, also, was für Spieler sind denn verfügbar? Und wenn ich so einen Spieler wie Jalen Phillips verfügbar wird, aufgrund der Situation seines Teams, jedes Team, was für Jalen Phillips tradet für einen Spieler, dem sie einen neuen Vertrag geben werden. Natürlich, wenn ich nicht dem einen neuen Vertrag geben will, dann brauche ich ihm auch keinen Second-Round-Pick zu bezahlen. Aber das wäre ja genau das gleiche wie bei uns mit Bradley Chubb gewesen. Dass wir gesagt, ja, nee, also dann, nee, nee, dann lassen wir bezahlen teuer und dann keinen Vertrag. Ich glaube, das ist in der NFL dann doch nochmal der Großteil der Trades sind eben solche Trades, wo du dich versuchst, punktuell nochmal zu verbessern. Es gibt aber auch durchaus Trades, die langfristig angesetzt sind. Und da sehe ich, kann ich mir auch vorstellen, zum Beispiel die Cowboys, witzigerweise, dass die sich sagen, ja, der würde ich aber auch noch einen anderen Pass-Rusher eher sehen, wenn ich nach Las Vegas gucke zum Beispiel, aber wenn die sagen, ja, Second-Round-Pick reinvestieren wir, wir haben immer noch dann die zwei First-Rounder von Green Bay, das passt schon, aber wir geben nochmal einen Second-Rounder und holen. Solche Trades finden ja auch statt. Und
wenn ich dich da unterbreche, aber seltener zur Trade-Deadline. Bei der Trade-Deadline geht es doch darum, wirklich das Team erstmal punktuell zu verbessern und dann guckst du, dass du nachträglich bezahlst. Ja? Ja,
die kommt schon immer wieder vor. Also das haben auch die Chiefs gemacht mit dem O-Liner, den sie dann, glaube ich, nicht verlängert haben, wo sie aber auch einen Third-Round-Pick bezahlt haben. Letzte Saison noch. Also es gibt diese Trades, die sind halt nur weniger. Und ich verstehe dein Argument und dein Argument ist auch vollkommen valide, aber es gibt halt diese kleinere Kategorie und unter diese Spieler, da fällt ein Jalen Phillips, da fällt auch ein Jalen Waddle und da fällt auch ein Devon Achane zu. Bei Jalen Waddle ist es ein bisschen anders, der hat Vertrag, aber das ist halt eine andere Kategorie an Spieler. Das sind eben nicht diese Spieler, die jetzt in ihren 30ern schon sind oder kurz vor den 30ern stehen, sondern das sind diese Mid-20er, wo die jetzt verfügbar werden, weil bei dem Team, was es abgibt, eben eine neue Ära beginnt und da diese Spieler keine Rolle oder nicht die Rolle spielen können, die sie bei anderen Teams spielen können. Und da ist der Wert für eine Franchise, die das abgibt, dann halt in dem Moment höher. Und da sage ich eben Second Rounder, weil die Punkte, die du über Phillips gesagt hast, sind genau richtig. Na, also wenn ich das nicht bekomme, dann ist der Wert für uns, für Phillips, entweder Compensatory Pick und spielt die Saison noch bei uns oder eben verlängert bei uns, ist dann einfach höher. So, dementsprechend, genau. Da, das würde ich nur noch so ergänzen zur Trade-Deadline.
Aber wo du ihn direkt angesprochen hast, dann lass uns mal über Jalen Waddle reden, der wohl eines der Hauptassets sein dürfte bei uns. Da würde ich gerne mal anfangen. Und ich sag mal so, es gibt natürlich Teams, es gibt mehr Teams meiner Meinung nach, die dann auf Wide Receiver tatsächlich noch die Hilfe eines Spitzenspielers wie Jalen Waddle nötig haben. Jalen Waddle ist jung, Jalen Waddle hat noch Vertrag. Deswegen schätze ich seinen Trade-Wert sehr, sehr hoch ein. Und ich sage ganz klar, ich glaube, dass sein Trade-Wert hohe zweite Runde eher sogar ein Erstrunden-Pick wäre. Und jetzt werden viele sagen, ach, dann lass ihn so abgeben. Und ich bin der Meinung, nein. Und ein Spieler wie, selbst wenn wir irgendwann einen neuen Quarterback haben, selbst wenn wir eine Tour weitermachen, ja, du brauchst ja einen Spieler, der die Offense auch bewegen kann. Das hat Jalen Waddle bewiesen. Und selbst wenn du einen First-Round-Pick-Compensation bekommst, musst du die ja wieder ausgeben, um einen Ersatz für Jalen Waddle zu holen. Und deswegen, also erstmal bin ich der Meinung von wegen, man kann Minimum einen Zweitrunden-Pick kriegen. Minimum. Eher noch was anderes. Es gibt genug Teams, wo die sich Jalen Waddle holen könnten. Ja, nehmen wir zum Beispiel die Buffalo Bills als Beispiel. Und trotzdem würde ich es nicht tun. Auch nicht für einen First-Rounder. Wahrscheinlich auch nicht für einen First- und Second-Rounder. Erst darüber hinaus würde ich sagen, ja. Ganz einfach, weil ich Jalen Waddle für zu wichtig für unsere Zukunft halte. Aber er wäre fraglos ein Spieler, für den wir wahrscheinlich den höchsten Trade-Value zurückbekommen würden oder den höchsten Trade-Compensatory zurückbekommen würden von allen. Nico, würdest du ihn traden?
Das ist korrekt erstmal und ja, muss man gucken, was man bekommt. Also unterm First Rounder würde ich es nicht machen, aus den Gründen, wie du auch gesagt hast. Es ist dann einfach ein Pfeiler und wir haben gesehen, was passiert, wenn der Quarterback keine Unterstützung hat. Das haben wir gesehen, das brauchen wir nicht, das wollen wir nicht. Es gibt genug Teams, die entweder Wide Receiver brauchen oder die einen jungen Quarterback haben, der mehr Unterstützung braucht. Dementsprechend schätze ich den Markt da auch größer ein. Ja, wenn einer maßlos überbezahlen möchte, also da mindestens ein First-Round-Pick plus X. Ja, irgendwann muss man den Trigger pullen. Ne? Aber für einen Late-First-Rounder, also zum Beispiel an die Bills, das ist innerhalb der Division. Da brauchst mindestens First-Rounder plus mindestens noch ein Day-2-Pick und noch was obendrauf. Einfach, weil es in der Division ist. Du spielst zweimal im Jahr dagegen. Dementsprechend ist es da dann noch größer. Aber ja, da sprechen wir eigentlich über mehr als einen Late First. Um das, was Jalen Waddle für diese Offense sein kann und sein sollte in Zukunft, um das irgendwie wieder reinzubekommen.
Gut, kommen wir zum letzten Namen auf meiner Liste. Devon Achane. im Prinzip im Moment der konstanteste Spieler in der Offense, Träger des Running Games, einer der schnellsten Spieler der Liga, im Passspiel und im Laufspiel einsetzbar. So, und da hatte ich vor einiger Zeit mal was Interessantes gehört. Man könnte für ihn richtig viel bekommen zur Trade Deadline, und das wäre ein Dritt- und ein Fünftrunden-Pick. Nico, reicht dir das?
Ja, also es ist halt so CMC Light. Diskussion hatte ich schon mit dem einen oder anderen geführt. Ja, es ist die Frage, also ein Second Fourth würde ich unterschreiben, bin ich ehrlich. Aber Third and Fourth, ja, also muss man sehen. Also ich fände es nicht cool, aber im Prinzip kriegst du gut was dafür und du bekommst Spieler in dem Kaliber halt auch da irgendwo. Ja, also tut weh, definitiv, weil natürlich mega geiler Spieler, der mega wirklich was auf die Beine stellt, der elektrisiert, der immer wieder nochmal ein paar Yards schafft. Aber wir sind an einem Punkt, wo wir solche Spieler dann halt, Running Backs, die auch im Passing Game eingesetzt werden können, ja, auch wenn man sie nicht anwerfen sollte, wenn sie gegen einen 6-4 Safety stehen, aber es ist eine andere Diskussion. Ja, muss man abgeben. Wenn dann wirklich zwei gute Picks bei rumkommen, muss man auch sagen, ja, für einen Running Back ist das dann okay, auch wenn es weh tut. Aber ja, vielleicht 3 Picks wären cooler, ne? Mehr ist immer besser bei solchen Sachen, aber ja, also ich befürchte, dass man den dann für den Wert abgeben sollte, auch wenn es mir nicht gefällt.
Ja, ich mag Devin A-Chain sehr gerne. Trotz allem sage ich, für einen Drittrunden-Pick, selbst wenn da ein Fünftrunden-Pick nicht dabei ist, Briefmarke drauf und tschüss. Denn folgendes, Running Backs haben Ausnahmen bestätigen die Regeln nur eine gewisse Haltwertzeit in der Liga. Und A-Chain hat jetzt schon ein paar Jahre. Er muss bezahlt werden. Das ist ja noch das Nächste. Er ist aber als Running Back, man sieht das bei Running Backs sehr schnell, die Kurve ganz schnell nach unten geht, ist er in meinen Augen nicht derjenige, den man, also das ist nicht ein Spieler, mit dem man noch in 4 Jahren in Miami planen sollte. So, eher 2 Jahre, und in 2 Jahren sind wir nicht in der Position, glaube ich, bei dem Umbruch, der vor uns steht, dass wir Devin A-Chain tatsächlich, dass er uns noch so weit nach vorne bringt, dass es relevant ist. Und deswegen sage ich, gib ihn jetzt ab und hol dir dafür eher eine Draft-Kompensation mit einem Spieler, der vielleicht tatsächlich in 4 Jahren noch relevant ist. Das ist so mein Gedanke dabei. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich Devin A-Chain nicht leiden könnte oder meine Running Back doesn't matter oder sonst irgendwas, sondern es ist tatsächlich diese Geschichte, dass ich glaube, dass die Erfahrung zeigt, dass er langfristig keine Rolle bei uns spielen wird. Irgendwann, also wenn wir wieder relevant sein werden. Und das ist der Grund, warum ich bereit wäre, ihn auch nur für den Drittrunden-Pick abzugeben.
Ja, ist ja absolut fair. Ne?
So, Rico, wir haben jetzt lange über Chris Greer, die Trade Deadline und die Folgen gesprochen. In dieser Sonderfolge aus dem fernen China. Möchtest du zu der ganzen Thematik noch was sagen?
Ich bin froh, dass das was passiert, weil es so nicht weitergehen konnte. Und ich bin gespannt, was jetzt zur Trade Deadline passiert. Ich bin gespannt, was allgemein, in welche Richtung General Manager mäßig da was passieren wird. Und ja, lasst uns da draußen gerne wissen, was ihr dazu meint. Gerne auch wieder über Instagram, Dolphins Drive. Da seid ihr immer auch schon sehr, sehr aktiv. Das freut uns sehr. Und da haben wir auch regelmäßig dann den Austausch mit euch. Und ja, wenn's da was gibt, wo ihr Fragen habt, oder es wird Infos geben zu verschiedenen Kandidaten, wenn ihr da Kandidaten habt, wo wir mal was ausarbeiten sollen, oder sagt, hey, Rico, kannst du nicht vielleicht da irgendwie so eine kurze Reel-Serie draus machen, irgendwie 2 Minuten zu einem Kandidaten oder so, kann man sicherlich drüber reden. Ja, und insgesamt, ich bin gespannt, Na, es ist momentan wieder nicht einfach, Miami Dolphins-Fan zu sein. Aber hoffen wir, dass wir nachhaltig dann erfolgreich sein können mit einem neuen General Manager.
In diesem Sinne, stay tuned und find's ab.